Rainer Wörz hat in seiner Predigtreihe zur Offenbarung als Predigttext heute Morgen zugrunde gelegt, Offenbarung 10, die Verse 1 bis 11. Und ich sah einen anderen steigenden Engel vom Himmel herabkommen, mit einer Wolke begleitet und der Regenbogen auf seinem Haupt und sein Antlitz wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen. Und er hatte in seiner Hand ein Büchlein, das war aufgetan. Und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer und den linken auf die Erde. Und er schrie mit großer Stimme, wie ein Löwe brüllt. Und als er schrie, erhoben die sieben Donner ihre Stimme. Und als die sieben Donner geredet hatten, wollte ich es aufschreiben. Da hörte ich eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, versiegle, was die sieben Donner geredet haben, und schreibe es nicht auf. Und der Engel, den ich stehen sah auf dem Meer und auf der Erde, hob seine rechte Hand auf zum Himmel und schwor bei dem, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist, und die Erde und was darin ist, und das Meer und was darin ist, es soll hinfort keine Zeit mehr sein, sondern in den Tagen, wenn der siebente Engel seine Stimme erheben und seine Posaune blasen wird, dann ist vollendet das Geheimnis Gottes, wie er es verkündigt hat seinen Knechten, den Propheten. Und die Stimme, die ich vom Himmel gehört hatte, redete abermals mit mir und sprach, geh hin, nimm das offene Büchlein aus der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht. Und ich ging hin zu dem Engel und sprach zu ihm, gib mir das Büchlein. Und er sprach zu mir, nimm und verschling's. Und es wird dir bitter im Magen sein, aber in deinem Mund wird süß sein wie Honig. Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und verschlang's. Und es war süß in meinem Mund wie Honig, und als ich's gegessen hatte, war es mir bitter im Magen. Und mir wurde gesagt, du musst abermals weissagen von Völkern und Nationen und Sprachen und vielen Königen. Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Das, lieber Vater, wollen wir jetzt tun, da du uns jetzt dienen möchtest, uns Audienz gewähren möchtest. Und du hast dem Johannes einen Blick in die Ewigkeit geschenkt, bis vor deinen Thron. Und lieber Herr, das brauchen wir auch ganz dringend. Schenke uns diesen Blickwechsel weg von uns, wie wir uns beurteilen, wie wir unsere Umstände beurteilen, hin zu dir, wie du uns siehst, wie du uns lieb hast, wie du uns zum Dienst gerufen hast und uns haben möchtest, an dem Platz, wo du uns hingestellt hast. Schenk uns den Blick für die Welt, für unsere Umgebung, diesen liebenden, segnenden Blick, den du, Herr, selber hattest und Menschen zu dir gezogen hast. Wir brauchen den Blick für dein Volk Israel und möchten es jetzt in ganz besonderer Weise segnen, deine Kinder, dass du sie behütest, bewahrst, deine Hand über sie hältst, über das ganze Volk, den Regierenden, Einsicht und Weisheit gewährst. Und wir brauchen den Blick auch für deine Gemeinde, für unsere Gemeinde, unsere Gemeinden, wo wir drinstehen, wie du sie siehst. Und dazu gebrauch jetzt auch unseren Bruder Rainer Wörz. Segne, o du ihn, gib ihm die Vollmacht von dir. Herr, lass uns jetzt aufsehen auf dich, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Amen.
Manchmal ist es ja so, dass große Dinge im Gange sind und dann läuft so ganz im Verborgen etwas. Und das, was so im Verborgen gelaufen ist, das steht dann plötzlich da und man ist ganz überrascht, hat gar nicht so richtig mitbekommen, dass da irgendwas war. Und der Text, mit dem wir im zweiten Teil der heutigen Predigt zu tun haben, der hat es auch mit so etwas zu tun. Da laufen also die großen Gerichtsschläge Gottes ab, Wir haben heute nicht nur das 10. Kapitel in der Mitte, sondern auch die Posaunengerichte aus Kapitel 9 und aus Kapitel 8. Und alles so darauf fokussiert und alles schaut so diese großen Gerichte Gottes an. Und plötzlich heißt es, das Geheimnis Gottes vollendet. Da lief etwas die ganze Zeit mit im Verborgenen und nun steht plötzlich etwas da. Also heute machen wir in der Offenbarung einen großen Sprung. Ich habe jetzt das 8. und das 9. Kapitel nicht lesen lassen, sondern nur das 10. Manche mögen sich ja vielleicht schon gefragt haben, wenn der bei dem Tempo bleibt, das der bisher angeschlagen hat, dann ist der Herr längst da und der steckt immer noch mitten in seinen Zornschalen und seinen Posaunengerichten. Also heute geht es mal einen guten Schritt voran. Heute erledigen wir sozusagen in einer Predigt 3 Kapitel. Wir haben das letzte Mal, um den Faden kurz aufzunehmen, gesehen, wie das Lamm Jesus das 7. Siegel gebrochen hat. Und Sie erinnern sich sicherlich noch, die 7 Siegel, wenn die gebrochen sind, dann tritt das in Kraft, was in dieser Verfügung Gottes geschrieben steht, nämlich dass Jesus der Allherr ist und dass Gott seine Zukunft mit ihm und durch ihn gewährleisten und vollführen möchte. Also letztes Mal, zu Beginn des 8. Kapitels, wurde das 7. Siegel gebrochen. Und es ist so seltsam, wie die Offenbarung das aufbaut, und das ist auch das Verwirrende, weil sie so ein bisschen da ineinander geht. In diesem siebten Siegel sind die 7 Posaunen enthalten und in der 7. Posaune sind die 7 Zornschalen enthalten. Das heißt, das 7. Siegel umfasst bereits nicht nur die Posaunen, sondern auch schon die Zornschalen. Und wenn das 7. Siegel gebrochen ist, dann tritt Jesus seine Regentschaft an. Wir werden davon noch hören. Beim Brechen des 7. Siegels haben wir auf 4 Ereignisse Acht gehabt. Es trat erstens eine große Stille ein. Zweitens wurden 7 Posaunen an 7 Engel übergeben. Es gab drittens die Darbringung der Gebete der Heiligen und dann das Ausgießen des Gerichtsfeuers. Und das beginnt jetzt heute. Jetzt kommen also diese 7 Engel mit den 7 Posaunen, sie werden geblasen. Und wir haben das letzte Mal schon gesagt, dass diese Posaunen, die man auch als Trompeten wiedergeben kann, himmlische Alarm- und Weckrufe sind. Sie signalisieren, der Herr kommt und mit ihm das Ende der Welt, wie wir sie heute kennen. Das Reich Gottes kommt. Vom Alten Testament her haben wir gesagt, das Blasen hat es zu tun mit dem Kommen Gottes, mit dem eschatologischen Gericht, der Sammlung des Gottesvolkes und einem endzeitlichen Krieg. Und wenn Sie die Offenbarung nur ein bisschen kennen, wissen Sie, das sind genau die Themen, die dort behandelt werden. Das große, alles überragende Thema, das Trostvolle, alles Chaos, alles Gerichtsvolle, alles Notvolle, alles Schmerz, alle Schmerzen, alle Leiden haben ein Ende, denn er kommt. Die Botschaft ist, es wird nochmal ganz turbulent auf dieser Welt werden. Kurz vor der Wiederkunft Jesu Christi, ganz finster, ganz dämonisch, ganz chaotisch. Noch einmal eine große Stunde der Finsternis, aber dann kommt er. Und die Gläubigen sollten nicht auf die schrecklichen Ereignisse fixiert sein, sondern auf das Kommen des Herrn. Es geht ihm entgegen. Nun also werden die Posaunen geblasen und Sie wissen ja, wir sind ein Haus, das die Gnade und die Barmherzigkeit besonders betont und deswegen habe ich mir vorgenommen, diese 7, beziehungsweise jetzt zunächst mal die 6 Posaunengerichte ganz gnädig zu behandeln. Ich gebe Ihnen einfach mal kurz in wenigen Minuten einen Überblick und wir warten jetzt nicht sozusagen durch die ganzen Posaunen so einfach durch und sind dann völlig erschreckt, was da noch alles so auf diese Welt kommt. Nun, es gab viele Deutungsmöglichkeiten. Eine war, und ältere Geschwister unter uns erinnern Sie vielleicht noch, 1961 von dem katholischen Physiker Bernhard Filber. Der hat die Posaunengerichte ausgelegt als einen atomaren, nuklearen Krieg, bevor die eigentliche Endzeit beginnt. Er hat also davon gesprochen, dass es atomare Detonationen in großer Höhe gibt. Wenn der Stern runterfällt, da wird ja beschrieben, ein Stern fällt vom Himmel, das ist eine Interkontinentalrakete und von Satelliten und Wasserstoffbomben und all diesen Dingen und ihren Folgen hat er gesprochen. Das mag eine Möglichkeit sein, aber vieles muss hier offen bleiben. Jedenfalls, wenn die ersten 4 Posaunen geblasen werden, dann geht es schon richtig zur Sache. Dann geht es schon richtig zur Sache. Da wird davon gesprochen, Hagel und Feuer fällt auf die Erde, ein flammender Berg stürzt ins Meer, ein großer Stern fällt ins Süßwasser und sogar die kosmischen Kräfte und Mächte werden durcheinander gekommen, der Himmel wird geschlagen. Mit einem Wort, Himmel und Erde sind betroffen. Umweltkatastrophen bisher nicht gekannten Ausmaßes treffen beim Posaunenblasen, das Gott veranlasst, diese Welt. Und die Folgen sind auch katastrophal. Es wird davon gesprochen, dass alles grüne Gras verbrennt, ein Drittel der Erde, der Bäume verbrennen, ein Drittel des Meeres wird zu Blut, ein Drittel der Meereslebewesen sterben, ein Drittel der Schiffe wird zerstört, ein Drittel des Wassers wird ungenießbar und sogar die Sonne und der Mond und die Sterne verlieren ein Drittel ihrer Leuchtkraft. Klar, da sterben viele Menschen. Furchtbare Gerichtsschläge. Oben wird geblasen, aber wir hören hier unten nicht das Blasen, sondern die Schläge, die damit verbunden sind. Aber es ist bei allem noch nicht die totale Katastrophe. Immer wieder taucht in den Kapiteln 8 und 9 auf, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Es ist schlimm, aber es ist noch von Gott begrenzt. Erst mit den Zornschalen, das ist eine Steigerung dieser Gerichtskaskade, möchte man fast sagen, dieser Gerichtsentwicklung. Wir haben zunächst die 7 Siegel, dann haben wir die 7 Posaunen und dann haben wir die 7 Zornschalen. Und jetzt sind wir im Mittelblock und da ist noch nicht die totale Katastrophe. Ein bisschen oberflächlich und leicht gesagt, da ist noch nicht der Untergang der Welt. Aber es ist schon schlimm. Ein Drittel. Und dann geschieht zwischen der 4. und 5. Posaune etwas Seltsames. Ein Geier oder Adler, wie man das auch immer übersetzen will, fliegt da im Himmel mit 3 Weherufen und das leitet jedes Wehe die 5., die 6. und 7. Posaune ein. Schauen wir uns das 5. Posaungericht noch ein bisschen genauer an. Sie finden es im 9. Kapitel. Da heißt es, dass ein Stern vom Himmel fällt, und der Abgrund wird eröffnet und Heuschrecken steigen heraus. Also während wir hier so friedlich in unserem Gottesdienst sitzen, gibt es offensichtlich in diesem Bild gesprochen im Erdinnern Kräfte und Mächte, die heute noch gefangen sind. Aber es wird in der Letztzeit einen Zeitpunkt Gottes geben, nämlich beim Blasen der 5. Posaune, wo der Abgrund geöffnet wird und Heuschrecken heraussteigen. Das ist ein Bild auf Dämonen. Der Anführer ist ein schrecklicher Fürst der Finsternis. Er wird Abaddon genannt, Apollyon. Abad heißt im Hebräischen zugrunde gehen. Und Apollyon soll wohl anspielen auf Apollo, den griechischen Gott, der nicht nur der Gott der Künste war, sondern auch der Pestgott. Es ist der personifizierte Tod, der hier ein Dämonenheer anführt. Und die Folge ist, sie quälten die Menschen, die Versiegelten, von denen wir ja schon gesprochen haben, aus Kapitel 7 sind ausgenommen. Sie quälten die Menschen 5 Monate lang. Und nun etwas ganz Verrücktes, hören Sie mal gut zu. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und nicht finden. Und sie werden begehren zu sterben und der Tod wird vor ihnen fliehen. Bei der 5. Posaune, wo diese seltsamen Heuschrecken kommen, und es ist wohl so, man kann das auch mit Skorpionen vergleichen, deren Biss betäubt, deren Biss nicht tötet, aber deren Biss die Besinnung raubt oder ein Stück weit handlungsunfähig macht. Diese Heuschrecken, diese Dämonenkräfte sind in der Welt wirksam, aber es heißt ausdrücklich, und da merken wir, wie Gott jetzt zunehmend einen Unterschied macht, dass sie nicht quälen dürfen, die das Siegel Gottes tragen. So ähnlich wie bei den 10 Plagen in Ägypten, wenn Sie das noch einmal nachlesen wollen, im 2. Buch Mose, da heißt es immer wieder bei den Plagen, aber im Land Gosen, zum Beispiel in Ägypten war Finsternis, aber im Land Gosen war Licht. In Ägypten war die und die Plage, aber im Land Gosen. Und so gibt es in der Endzeit bei bestimmten Gerichtsabschnitten Unterschiede. Die Versiegelten, sie werden verschont. Dann kommt dieses 6. Posaungericht. Milliarden von Milliarden reiten, ein Millionenreiter her. In manchen Handschriften wird von 200 Millionen berichtet. Sie stehen im Osten am Euphrat und sie töten ein Drittel der Menschheit. Nun, China hat sich vor vielen Jahren, vielleicht können Sie sich noch erinnern, damit gebrüstet, dass sie die einzige Nation auf Erden wären, die 200 Millionen Mann unter Waffen stellen könnte. Genau die Zahl haben sie genannt. Genau die Zahl ging durch die Presse. Ich glaube aber dennoch nicht, dass sie sich um ein irdisch-menschliches Heer handelt, sondern um ein Dämonenheer, denn 200 Millionen Menschen von einem Punkt der Erde auf zu einem anderen zu bringen, ist einfach ein zu großes logistisches Problem. Das kriegen sie gar nicht hin. Also hier haben wir ein erneutes Dämonenheer. Mensch, was fährt doch Gott alles auf? Da trompetet es, da posaunt es in einem Wort. Da müssen die Menschen doch aufwachen. Da müssen sie doch die Posaunenstöße Gottes hören. Da muss doch der Alarmwecker klingeln. Da muss doch der Letzte wach werden und sagen, es geht der totalen Katastrophe entgegen. Was ist die Reaktion? Diese Gerichte laufen ja nicht nur so ab, weil Gott reinschlagen will, sondern weil Gott eigentlich ein letztes Mal den Menschen zuruft, kehrt um. Und deswegen lesen wir am Ende der 6 Posaunengerichte vom Ergebnis der Bemühungen Gottes. 29 heißt es, man kann es fast nicht glauben, denn das Ergebnis ist so niederschmetternd. Und die übrigen Leute, die nicht getötet wurden von diesen Plagen, bekehrten sich doch nicht von den Werken ihrer Hände, dass sie nicht mehr anbeteten die bösen Geister und die goldenen, silbernen, ehernen, steinernen und hölzernen Götzen, die weder sehen noch hören noch gehen können. Und sie bekehrten sich auch nicht von ihren Morden, ihrer Zauberei, ihrer Unzucht, ihrer Dieberei. Den Posaunen Gottes setzt eine verblendete, von Sünden verhärtete, dämonisierte Menschheit ihren unheimlichen Vierklang im Götzendienst entgegen, bis zum Untergang. Morden, Zaubereikünste, Hurerei, Pornografie, Dieberei. Wir marschieren weiter und wenn alles untergeht, das kennen wir doch auf deutschem Boden vor über 70 Jahren. Militärkenner wussten, spätestens mit dem Eintritt der USA war der Krieg verloren, spätestens seit Stalingrad. Aber es wurde weiter marschiert, es wurden weiter Juden vernichtet, es wurde weiter Menschen gequält, es wurde weiter Krieg geführt im Namen Adolf Hitlers bis zur totalen Katastrophe. Es war mit Händen zu greifen. Ich habe schon dann und wann gesagt, es ist ja verrückt, wenn Sie das Geschehen der letzten Wochen und Monate in Berlin lesen. Da standen die Russen ja schon an den Kreuzungen einige hundert Meter entfernt und immer noch glaubten welche an den Endsieg und immer noch glaubten welche an die Wunderwaffe und immer noch glaubten welche an das tausendjährige Reich der Nazis, bis die totale Katastrophe kam. Und so ist es auch so. Sie haben längst den Point of No Return überschritten. Wenn wir vom Morden lesen, dann müssen wir nur in diese Welt schauen. Und wir müssen, wenn ich vorher vom Marsch für das ungeborene Leben berichtet habe, der nächste Woche am Samstag in Berlin stattfindet, auch nur einmal an das Morden im Mutterleib denken. Dass jeden Tag eine Stadt wie Ulm umgebracht wird. 110.000. Vorsichtig geschätzt. Wir müssen daran denken, dass der Okkultismus immer mehr voranschreitet. Und von der Pornografie in jeder Hinsicht ganz zu schweigen. Die sexuelle Perversion und der Ehebruch ist bis hinein in die Gemeinde gesellschaftsfähig geworden. Und dann haben wir, wenn wir an die Dieberei denken, das ist ja das Übervorteilen, das Berauben eines anderen zu seinem Nachteil. Und wir müssen sagen, wir leben bald in einer Wirtschaftskultur, die getrieben vom Mammonsgeist darauf aus ist, den anderen über den Tisch zu ziehen. Sicherlich, das ist jetzt zugespitzt. Sie kennen ja, ich glaube, es stammt von Bertolt Brecht, diesen Satz, was ist schlimmer als eine Bank berauben? Eine Bank gründen. Sie kehren nicht mehr um. Wir haben wieder bei den Plagen in Ägypten ein Vorbild. Wenn Sie den Text mal nachlesen, da heißt es vom Pharao, wo man ja auch nicht glauben kann, dass der Mann nicht zur Besinnung kommt. Und dann fangen ja irgendwann die Fürsten an, und die Reichen und die Gutsbesitzer, Mensch Pharao, merkst du nicht, wir gehen alle unter, ganz Ägypten geht unter an deinem Starrsinn. Und da haben wir so ein Modell, bis zum bitteren Untergang, am Schluss ist er versoffen im Meer. Aber da lesen wir immer wieder, dass der Pharao sein Herz verhärtet hat, dass er sein Herz verstockt hat und er nicht hörte. Und das wird einige Mal gesagt und dann heißt es gegen später, und der Herr verstockte sein Herz. So etwas haben wir in der Endzeit, Point of No Return, überschritten. Wer immer Nein sagt, wer immer blockt, wer sich gegen Gott eine ganze Zeit stellt, der muss erleben, dass er dann irgendwann nicht mehr hören kann und diesen Weg gehen kann, gehen muss. So wie es auch Paulus in seiner Apokalypse sagt, 2. Thessalonicher 2, deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben müssen. Nun, völlige Verstocktheit und totale Blindheit ist natürlich im Leben eines Glaubenden nicht möglich. Aber eben doch in einer milderen Form, partielle Blindheit, Kurzsichtigkeit. Petrus sagt, 2. Petrus 1, Vers 9, da spricht er von Geschwistern, die die Dinge nicht mehr klar sehen können. Und er sagt, es ist ja auch gar kein Wunder, warum. Ihr habt längst die Reinigung von euren täglichen Sünden vergessen. Ihr habt euch daran gewöhnt. Ich kenne Geschwister, die haben sich ans Lügen so gewöhnt, dass es in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und ich frage mich manchmal, ob sie es überhaupt noch merken. Man kann sein Gewissen wie mit einem Brenneisen verschaufen. Das wäre jetzt die Endstufe. Das ist schon der Abfall. Aber man kann das auch in der Schwäche. Man kann, wenn etwas mit einem Brenneisen verschauft ist, wenn etwas gebrandmarkt ist an einem Tier, dann ist die Stelle jetzt auch fortan unempfindlich. Es hat kein Empfinden mehr an dieser Stelle. Sie können pieksen, Sie können da eine Flamme hinhalten im Extremfall, es reagiert nicht. Und so kann man sich selber unempfindlich machen, indem man der Wahrheit widersteht, indem man in einzelnen Bereichen Gott permanent sein Nein entgegenschleudert, indem man nicht hören will oder das Gehörte übergeht. Ich denke an jemand, der furchtbar aufgeregt hat über andere, wo bestimmte Dinge vorgefallen sind, gesagt, wenn du so lebst in wilder Ehe, dann kannst du nicht mehr predigen, dann kannst du auch nicht mehr einer Versammlung vorstehen. Dann war mal ganz konsequent. Da ist mal dahingestellt, ob das alles so in Ordnung ist und in der Liebe und wie man das besser macht. Aber da war es so. Und einige Zeit später war in der eigenen Familie etwas ganz Ähnliches. Und plötzlich total mild, plötzlich war alles möglich. Darüber wollte man auch am besten nicht reden. Man kann blind werden, abstumpfen. Man kann auch die Posaunenstöße Gottes im eigenen Leben überhören, übergehen. Man kann einfach so weitermachen wie bisher. Und irgendwann merkt man es auch nicht. Man hat sich an diese Sünde gewöhnt. Man will nicht mehr das Mahnen des Geistes. Man möchte nicht mehr daran erinnert werden. Und ganz später, wenn man dann auch darauf gestoßen wird, man empfindet nichts mehr. Es ist normal geworden. Nun, die Posaunengerichte sind eine Steigerung der Siegelgerichte. Aber diese Menschen, die lassen nicht von ihrem Götzendienst ab. Lieber sterben, als Gott die Ehre geben. Lieber sterben, als sich vor ihm beugen. Ist doch verrückt. Ist doch wahnsinnig. Gerhard Friedrich sagt, die Menschen suchen nicht Gott, sondern den Tod. Nicht die Vergebung, sondern die Vernichtung. Und Gerhard Mayer meint, es bleibt ein Geheimnis der menschlichen Existenz, dass sie auch unter den schrecklichsten Umständen lieber das Verderben sucht, als den Heimweg zu Gott. Posaunengerichte. Und jetzt mitten zwischen dem 6. und dem 7. Posaunen taucht dieses geheimnisvolle 10. Kapitel auf mit dem Geheimnis Gottes. Mitten in einer dreifachen Überflutung der Welt mit dämonischen Heeren, mit dem Heer aus der Tiefe bei der 5. Posaune, mit dem Heer aus dem Osten bei der 6. Posaune und mit dem noch kommenden satanischen Heer aus der Höhe zur Zeit der 7. Posaune, wird es plötzlich ganz feierlich. Ein starker Engel tritt auf. Der hat Attribute, da könnte man fast meinen, der Herr tritt auf. Aber es ist ein Engel. Er ist mit einer Wolke begleitet. Karl-Heinz hat es uns gelesen. Der Regenbogen auf seinem Haupt, sein Antlitz wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen. Mit mächtiger Stimme hat er etwas zu sagen. Und dann ist da diese geheimnisvolle Vision von den 7 Donnern. Um was geht es denn bei den 7 Donnern? Wissen Sie es nicht? Wissen Sie es nicht? Man weiß es gar nicht. Schauen Sie, da heißt es ausdrücklich, das schreibe nicht auf. Wir wissen nicht alles. Wir sehen die großen Linien, wir sehen die Zielpunkte Gottes, aber wir wissen nicht alle Details auf dem Weg dorthin. Das sind 7 Donner, das schreibt nicht auf. Vielleicht gibt es auch in den letzten Tagen, wenn die Menschen unter ganz schrecklichen Umständen zu leiden haben, noch weitere Offenbarungen Gottes in dieser Weise, dass dann entsiegelt wird und gezeigt wird, was die Vision der 7 Donner enthält. Und dann kommt dieses geheimnisvolle Büchlein, ich will das nur kurz machen. Es ist natürlich nicht die Offenbarung, es ist auch nicht das Buch mit 7 Siegeln aus Offenbarung 4 und 5, aber der Engel hat auch so ein Büchlein in seiner rechten Hand, dass es offenbar mit weiteren Prophetien zu tun hat. Und jetzt soll Johannes das tun, was wir im Alten Testament auch schon manchmal finden, was uns aber komisch anmutet. Was soll er denn nämlich machen? Er soll das Büchlein essen. Und in seinem Mund war es süß und im Magen war es bitter. Es zieht seinen Magen zusammen. Es hat offensichtlich mit weiteren Prophetien, mit weiteren Gerichtsankündigungen zu tun. Du musst abermals weissagen von Völkern und Nationen und Sprachen und vielen Königen. Aber jetzt, und darauf wollen wir den Schwerpunkt legen, kommt dieses große Geheimnis Gottes. Wir wollen es noch einmal lesen. Sie haben ja den Text vor sich, 10 Vers 5. Und der Engel, den ich stehen sah auf dem Meer und auf der Erde, hob seine rechte Hand auf zum Himmel. Er schwor bei dem, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist, und die Erde und was darin ist, und das Meer, was darin ist. Und jetzt, es soll hinfort keine Zeit mehr sein. Das ist ein Schwur. Seltsam. Es soll hinfort keine Zeit mehr sein, sondern in den Tagen, wenn der siebte Engel seine Stimme erheben und seine Posaune blasen wird, dann ist vollendet das Geheimnis Gottes, wie er es verkündigt hat, seinen Propheten und seinen Knechten. Also hier schwört ein heiliger Engel, und im griechischen Text sind es nur drei Worte. Chronos ukiti estai. Wörtlich, Zeit wird nicht mehr sein. Zeit wird nicht mehr sein. Manche Ausleger haben gesagt, ja, also wenn keine Zeit mehr ist, dann ist ja irgendwie zeitlos, Ewigkeit angebrochen. Aber das macht ja keinen Sinn, denn nachdem dieser Engel geblasen hat, da gibt es ja durchaus noch Ereignisse in dieser Welt. Da gibt es ja noch eine Geschichte, die weitergeht. Also das macht keinen rechten Sinn, dass man sagt, mit der Stimme und mit dem Blasen des Engels der siebten Posaune kommt sozusagen die Ewigkeit. Zeit wird nicht mehr sein. Vielmehr ist der Sinn wohl der, jetzt vergeht keine Zeitspanne mehr. Es ist kein Aufschub mehr. In der Zeit, wo dieser Engel posaunen wird, ist das Geheimnis Gottes endlich vollendet. Ruckzuck, rapp, zapp. Da ist keine Zeitspanne mehr dazwischen. Und es ist eigentlich die große Frage, was ist denn das Geheimnis Gottes? Ich weiß nicht, ob Sie den Text schon zu Hause gelesen haben oder beim Vorlesen und jetzt sich die Frage gestellt haben, Geheimnis Gottes, heiliger Eidschwur, ein Engel, mächtig und stark, wie wir uns kaum vorstellen können, hebt die rechte Hand ganz feierlich, schwört bei dem Ewigen. Keine Zeit wird mehr sein, kein Aufschub mehr, bis das Geheimnis Gottes vollendet ist. Um was geht's? Geht es um die Sammlung und letztliche Errettung Israels? Geht es um die gerichtliche Abrechnung am Tag des Herrn? Geht es um die Aufrichtung des messianischen Königreichs? Wohl kaum, all das ist ja kein Geheimnis, da das ist bereits im Alten und Neuen Testament klar bezeugt. Der Apostel Paulus sagt uns in Kolosser 2, 2 und 3, was das Geheimnis Gottes ist. Diesen Begriff finden wir nämlich nur noch einmal im Neuen Testament, eben an der bereits genannten Stelle Kolosser 2. Und im griechischen Text heißt es da, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Doppelpunkt. Jetzt kommt's. Was ist es? Der Christus. Der Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und des Wissens verborgen sind. Aber jetzt haben wir schon das nächste Problem. Das Geheimnis vollendet, der Christus. Wird denn Christus das Haupt erst am Ende der Tage, erst zur Zeit der siebten Posaune seine Vollendung erfahren? Oder im Hebräerbrief steht, dass er bereits vollendet ist, Hebräer 2, 10 und 5, 9. Nein, es kann nur um den Christus ergänzenden Leib gehen, mithin um die Gemeinde. Wir tauchen hier plötzlich mitten in den Posaunengerichten auf. Es posaunt und bläst, es macht einen Gerichtsschlag nach dem anderen. Die Welt ist im Chaos, im Durcheinander, die Finsternis möchte regieren. Und plötzlich so ganz im Verborgenen sagt Gott, und jetzt ist das Geheimnis Gottes vollendet. Also wir, du und ich, wenn wir wirklich gläubig sind. Wir tauchen hier auf. Es geht nicht um das Haupt, es geht um den Leib des Christus. Das Geheimnis Gottes umfasst natürlich das Haupt und seine Glieder, aber bei der Vollendung hier geht es um die Gemeinde. Und das ist wirklich ein Geheimnis. Wenn Sie sich so ein bisschen mal mit der Geschichte der Gemeinde beschäftigt haben, dann merken Sie, die eigentliche Gemeindelinie läuft seit 2000 Jahren so im Verborgenen, neben oft aller offiziellen Kirchengeschichte, oft auch verfolgt durch die politischen Kräfte und Mächte. Da gibt es wirklich ein Geheimnis Gottes, das so durch die ganze Zeit seit Pfingsten in der Welt ist. Überall auf der Welt. Und dann ist der große Moment da und wir sagen, ja, ist das jetzt sowas Besonderes? Aber wir ahnen gar nicht, wie wichtig wir Gott sind. Wir ahnen gar nicht, wie sehr sich auf den Zeitpunkt freut, wo seine Söhne vollendet sind und bei ihm sind. Wir ahnen gar nicht, wie wichtig jeder Einzelne von uns unserem Vater ist. Ich habe schon mal erzählt, dass meine Tochter jetzt nach Afrika ging. Habe ich noch zum Abschied mit ihr gebetet, aber ich habe fast nichts rausgebracht. Das hat mich so gepackt, ich bin eigentlich sonst nicht der Typ. Sie weinte aus Solidarität gleich noch mit, das hat es ja auch nicht einfacher gemacht. Aber verstehen Sie, also bei meiner Frau ist ja noch extremer. Wir Männer sind ja noch ein bisschen noch, naja. Also, aber da geht doch ein Stück Herz mit. Und ich durfte gar nicht mehr so genau nachdenken, was da alles schief gehen kann. Ich weiß noch gut, wie ich meinen Eltern gesagt habe, oh Mann, stellt euch doch nicht so an. Und jetzt, wo die eigenen gehen, da rutscht das Herz manchmal in die Hose. Und so geht es Gott. Verstehen Sie, sie sind ihm nicht egal. Es liegt ein Geheimnis auf der Gemeinde. Es liegt ein Geheimnis auf ihrem Leben. Gott hat Acht bei allem Chaos, bei allem Durcheinander. Er macht Geschichte. Und mögen manche sagen, das ist doch aber komisch. Mit den Posaungerichten, da sind wir doch schon mittendrin in der Offenbarung. Wieso ist denn die Gemeinde erst da vollendet? Na, es könnte vielleicht so sein, ich will es mal als Möglichkeit nennen, dass die Entrückung schon einige Zeit vorher ist. Vielleicht am Anfang der Jahrwoche. Aber dann kommt ja noch der Richtstuhl Christi und andere Dinge. Wir werden in der Bibelstunde Anfang Oktober einmal darüber sprechen. Und dann, wenn die Gemeinde jetzt alles geklärt hat, ohne Flecken und Runzeln ist, Mitte der Jahrwoche, zur Zeit der siebten Posaune, dann nimmt Gott Sie und mich, das muss man sich mal vorstellen, uns elende Tröpfe, mich beim Herrn, in Vollendung, und Sie auch, in Herrlichkeit. Und die Welt staunt, das hat Gott gemacht. Und setzt uns mit seinem Sohn auf den Thron Gottes. Das Geheimnis Gottes. Und warum ist dieser Christus so wichtig? Weil alles, was nun geschieht, an Gericht, an Zukunft, an Vollendung, ist alles gebunden vom Vater an den Sohn und seine Glieder. Es wird in Zukunft nichts geschehen ohne Jesus. Ist eigentlich heute schon so, aber da ist es dann offiziell so, wenn er auf dem Thron sitzt. Entrückung. Ein Bruder hat mir von der Wochenzeitschrift Zeit etwas gesandt. In Amerika, dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten in jeder Hinsicht, gibt es ja die verrücktesten Dinge. Und da gibt es auch fundamentale Christen, zu denen wir ja auch gehören, die Angst, also jetzt, wir gehören zu den Christen, aber wahrscheinlich nicht zu der Gruppe jetzt, die Angst haben, was mit ihren Haustieren geschieht, wenn sie entrückt sind. Und da hat es eine findige Firma, gibt es eine in England inzwischen auch, die sagt, wir kümmern uns um ihre Tiere. Die $135 müssen natürlich begreiflicherweise vorher bezahlt werden. Und nun Achtung, wie werden die? Alle Mitarbeiter seien erprobt über jeden Zweifel erhabene Atheisten. Weil die dürfen ja nicht mitentrückt werden. Das führt natürlich zu witzigen Sachen. Sie müssen praktisch beten, dass die nicht zum Glauben kommen, sonst ist ihr Fuffi und ihre Katze unversorgt. Nur weil wir Atheisten sind, bedeutet das nicht, dass wir nicht Tiere lieb haben. Die Firma heißt Post-Rapture Pet Care, also Rapture ist die Entrückung, nach Entrückung kümmern um die Tiere, Care. Sie werben auch in Deutschland, vielleicht haben sie doch Bedarf. Entrückung. Aber es ist schon ein spezielles Reden Gottes. In der schrecklichsten Zeit vollendet er das Geheimnis Gottes. Gott macht Geschichte im Verborgenen, wo man meint, es ist nur Unheilsgeschichte. Inmitten der größten unheilsvollen Zeit vollendet Gott sein Heil. Inmitten des größten Unheils vollendet Gott sein Heil. Letzte Woche hatte ich einen Dienst in München und auf dem Weg auf der Autobahn sahen wir auf der anderen Fahrbahn einen Stau und dann auch schon einen Wagen auf dem Dach liegen, auf der Autobahn. Es gibt ja manchen Unfall, da denken Sie, da kann doch keiner mehr rauskommen. Wenn Sie da das Wrack sehen, sagen Sie, es ist ja unmöglich, dass man das überlebt. Und wenn man die ganzen Zeitverhältnisse sieht und dann vor allem das sich zuspitzende Verhältnisse in der Endzeit, dann in der eigentlichen Letztzeit und dann sieht man uns, dann muss man sagen, es ist unmöglich, dass da einer rauskommt und durchkommt. Und schauen Sie, das ist doch das Wunder, dass Gott Geschichte schreibt in der Unheilsgeschichte, in der bösesten, in der finstersten Zeit, auch mit uns. Ja, Gott macht geradezu mit Vorliebe unter schwierigsten Umständen und Verhältnissen seine Geschichte. Ganz im Verborgenen, sozusagen im Untergrund. Es ist das Wunder der Vollendung in schwierigsten Zeiten. Da haben wir schon mal ein wunderbares Anschauungsobjekt. Die Stunde der Finsternis war ja beim Geschehen auf Golgatha maximal. Der Herr hat wahrscheinlich den ganzen 22. Psalm gebetet und dort wird ja in Tierbildern die dämonischen Mächte mit Stieren und Hunden und so weiter. Der Teufel selber war da. Die äußere Finsternis war nur ein Abbild auch der Finsternis, die in der geistlichen Welt um das Kreuz war. So eine Stunde der Finsternis hat es noch nie gegeben. Und inmitten des Unheilsgeschehens par excellence, inmitten der Kulmination der Ausreife des Bösen, indem sie Gott selber ans Kreuz in seinem Sohn geschlagen haben, vollendet Gott die Welt in dem Sinn, dass er die Grundlage für das Heil vollbringt. Der Mensch tobt, die teuflischen Mächte toben, die Dämonen regieren scheinbar und Gott schreibt Geschichte. Das ist wahrlich ein Geheimnis. Wir können noch einen Schritt weiter gehen. Nicht nur, dass Gott trotz der widrigen und schwierigen Verhältnisse Geschichte macht, sondern gerade mit und durch die schwierigen Verhältnisse und Geschichte. Das ganze Toben des Feindes, bleiben wir beim Kreuz, da wird es deutlich, brachte ja ungewollt die Erlösung der Welt. Und Heinrich Langenberg sagt, die Gemeinde und die Glaubenden zur Zeit des Endes, sie brauchen geradezu diese schwierigen Verhältnisse, um zum Ziel zu kommen. Paulus spricht davon, dass wir durch viel Trübsal ins Reich Gottes eingehen sollen. Ach, ist es gemein von Gott. Ist es so gemein. Einfach quälen. Nein, Gott macht das doch nicht, ihm bricht es doch selber das Herz, aber er weiß, es geht nicht anders. Das ist der Weg, wie es zum Ziel geht. Bei meinem Sohn war es so und bei euch ist es auch so. Ich habe schon manchmal den Satz gesagt, kommt der Prediger in die Mühle, gibt es Öl für die Gemeinde. Da haben wir den Zusammenhang, dass Schwierigkeiten und Nöte im Leben eines Menschen für ihn selber und für andere einen geistlichen Fortschritt bedeuten. Segen. Schauen Sie sich den Weg der Propheten an, der Apostel. Schauen Sie sich Mose an, schauen Sie sich Daniel an, Paulus, Petrus, schauen Sie sich den Herrn an. Alle schwere Wege gegangen, alle auf diesem Weg vollendet worden. Und das dürfen wir jetzt auch auf unser Leben übertragen. Dieses Geheimnis ist auch in unserem Leben, dass Gott im Verborgenen vollendet, trotz oder gerade mit den widrigen Verhältnissen, die scheinbar jedes geistliche Leben unmöglich machen und zu ersticken drohen. Gott hat auch mit dir und mir einen Plan, gerade in und durch die schwierigen Verhältnisse, in denen du jetzt stehst. Einen ganz persönlichen, auf uns zugeschnittenen Weg. Und so sitzen hier Kinder Gottes. Das Geheimnis Gottes wird ja nicht nur ganz am Ende vollendet, sondern Gott ist ja permanent dabei, voranzutreiben, zur Vollendung zu führen. Und so sitzen hier Kinder Gottes mit ganz schwierigen Verhältnissen. In der Mühle. Schraubstock Gottes, in einer Ehe, die zum Davonlaufen ist, in beruflichen Verhältnissen, wo man auch weglaufen möchte. Und der Herr sagt, das sind die Verhältnisse, die ich dir gegeben habe, um die voranzubringen und dich zum Segen setzen möchte für andere. Mag der Teufel auch auffahren, was er will, Gott wird vollenden. Nichts kann euch aus meiner Hand rauben. Der Feind wird euch nicht überwinden. Ich werde dich in diesen Verhältnissen zum Ziel führen. Der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Wir wollen ja immer die Umstände ändern, wegbeten, aber Gott lässt uns ganz oft die schwierigen Bedingungen. Sicherlich, man darf um Änderung beten. Ich möchte den sehen, der schwer krank ist und Schmerzen hat und der nicht um Linderung betet oder um Heilung. Das ist ja völlig normal, verstehen Sie, es geht nicht um einen Masochismus, dass man sozusagen möglichst noch selber in die Probleme sich stürzt. Aber nüchtern betrachtet ist doch so, wir alle kommen mehr oder weniger in Probleme, Nöte und Schwierigkeiten. Und dann erleben wir es oft, dass der Herr eingreift. Aber wir erleben es ebenso oft, vielleicht sogar noch fast öfter, dass der Herr zunächst mal gar nichts ändert. Weil er nicht die Verhältnisse ändern möchte, sondern uns in den Verhältnissen. Und ich bin so oft, und Ihnen geht es wahrscheinlich ähnlich, fixiert auf die Verhältnisse und denkt, das muss doch anders sein. Und vor allem müssen natürlich die anderen anders sein. Und Gott sagt, die Verhältnisse bleiben, aber du sollst anders werden. Ich denke an einen früheren Chef, der hatte von uns die Codebezeichnung bekommen, und das sagt schon alles, Pharao Ramses. Und wir und auch ich litten besonders unter diesem Mann. ist furchtbar. Sie wissen, 80% des Mobbing geht vom Vorgesetzten aus. Schrecklich. Und da kommen ja die ganzen menschlichen Regungen wie, dem zeige ich es auch mal, wo ist der nächste Nagel, dem ich den unter den Reifen lege. Und all diese Tricks und all das, was auch bei uns durch den Kopf gehen kann. Stimmt's? Na, bei Ihnen nicht, ich sehe es Ihnen an. Also bei mir war das so. Und dann sagte mir jemand, du, vielleicht möchte der Herr dir etwas sagen. Und das war der Schlüssel. Verstehen Sie, ich blieb jahrelang in dieser Situation. War nicht so, dass ich sagte, so Herr, jetzt habe ich es gelernt und dann war morgen alles anders. Aber mir wurde zunehmend klar, Gott möchte mich verändern. Ich möchte trotzdem fröhlich meinen Weg gehen. Ich möchte nicht Böses mit Bösem vergelten. Ich möchte segnen, wo mir geflucht wird. Gott möchte oft uns ändern, nicht die Verhältnisse. Oder ich denke an eine Glaubensschwester, die von ihrer Chefin sehr ungerecht beurteilt wurde. Und das hat ihr den ganzen weiteren Weg zunächst versperrt. Und alle haben ihr gesagt, das ist total ungerecht, kündige, geh zu einer anderen Firma. Und ihr wurde dann im Lauf der nächsten Tage und Wochen klar, nee, du bleibst. Und sie hat, wie man so schön sagt, den Kopf runtergetan, obwohl sie im Recht war. Und ein Jahr später kam es erneut zum Gespräch und dann hat sie das Wunder erlebt. Die Vorgesetzte sagte ihr, das habe ich noch nie erlebt, wie sich ein Mensch in einem Jahr so ändern konnte. Und höchste Töne des Lobs, Gehaltserhöhung und so weiter und so weiter. Gott möchte oft, dass wir in den bestehenden Verhältnissen uns ändern lassen. Und so liegt ein Geheimnis auf unserem Leben. Gerade wir brauchen die schwierigen Verhältnisse, in denen wir stehen, um vollendet zu werden, um für andere ein Segen zu sein. Es ist ein Glaubenssprung zu sagen, Gott hat mich bei all den Schwierigkeiten, Nöten und Sorgen nicht verlassen, sondern er ist besonders in seiner Liebe bei mir am Werk. Sie, diesen Satz zu sagen, das ist nicht schwer hier vorne. Aber wenn es in die Mühle geht, und ich weiß, dass etliche von Ihnen in der Mühle stehen, dann ist es schwer. Und trotzdem dürfen wir es uns zusagen, uns Mut machen. Gott hat dich nicht vergessen. Er ist in deinem Leben am Werk. Das Geheimnis Gottes ist über dir. Gott schreibt auf krummen Linien gerade. Er wird dich nicht verlassen. Er wird dich nicht versäumen. Er ist treu. Inmitten des Chaos deines Lebens schreibt Gott Geschichte. Inmitten all des Unheils seine Heilsgeschichte. Glaubt es nur. Und das ist das, was dieser Text uns auch sagen möchte. Wir haben also gesehen, wie Gott im ganz Großen, in unheilvoller Zeit seine Gemeinde vollendet. Sozusagen, dass neben all dem Bösen, das ausreifen darf und sich zeigen darf, das Gute ausreift, sogar zum Ziel kommt. Und wir haben das heruntertransformiert auf unser Leben. So ist bei uns auch. Neben all dem Chaos, neben all der Finsternis, neben all der Ungerechtigkeit, man ist ja auch eigene Schuld mit dabei, dürfen wir wissen, das Geheimnis Gottes ist in unserem Leben und der Herr wacht über uns und will uns weiterführen und vollenden. Und von daher dürfen wir ein Ja haben zu den Verhältnissen, in denen wir stehen und dürfen Gott die Ehre geben. Amen.
Du erlaubst uns, vor dir zu stehen, dem großen und heiligen Gott. Wir danken dir, dass du uns einlädst zu dir hin, gerade auch jetzt. Wir danken dir, dass dein Herz voller Liebe ist. Und wir danken dir dafür, dass du ab und zu auch in unser eigenes Leben einen kleinen Trompetenstoß hineingibst. Und wir danken dir, dass du uns zu dir ziehen willst, wach machen willst, aus unserem Ärger und Protest und unserem Wehren herausholst, damit wir verstehen, was du eigentlich willst. Wir bitten dich ganz herzlich, lieber Vater im Himmel, dass du dort, wo wir verbrannte Stellen haben, wo wir nichts mehr spüren, dass wir dort wieder empfindsam werden für dich und dein Reden. Und wir danken dir, dass du mit uns in unseren Umständen stehst. Und wir bitten dich herzlich, lass uns aufhören zu murren über die Umstände. Und lass uns das erleben, dass du mein eigenes Herz berührst und dieses Herz verwandelst, dass wir lernen, in diesen Umständen dir zu begegnen, mit dir neue Schritte zu tun und segnende und vertrauende und liebende Menschen werden. Wir bitten dich jetzt um deinen Segen. für alle, die Verantwortung tragen in Politik und Wirtschaft und in den Medien. Wir bitten dich für unsere ganze Gemeinde und wir bitten dich für uns selber, dass du das Wort, das du uns gesagt hast, zu einer Neuschöpfung machst in unseren Herzen. Ehre sei dir, himmlischer Vater, durch deinen Sohn und unseren Heiland, Jesus Christus. Amen.